SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Julia Sardinas. Guten Tag und willkommen in einer neuen Woche, in der die politische Musik in Kanada spielt. Hier sind nämlich in den Rocky Mountains die Staats- und Regierungschefs der 7 stärksten Industrienationen des Westens zum G7-Gipfel zusammengekommen. In den nächsten 2 Tagen wird es zahlreiche Arbeitssitzungen und Gespräche geben. Überschattet wird das Treffen von der Eskalation im Nahen Osten, wie unsere Korrespondentin Giselle Uka erklärt.
Bundeskanzler Merz hatte vor Abflug zum G7-Gipfel auch schon gesagt, dass die Runde in Kanada auf jeden Fall über Israel und Iran reden will. Er hat vor einer Ausweitung des Konflikts in der Region gewarnt. Alle G7-Staaten haben zur Deeskalation aufgerufen. Die G7 sind ja tatsächlich auch als die größten westlichen Volkswirtschaften von dem Konflikt betroffen. Durch Israels Angriffe auf iranische Ölanlagen ist zum Beispiel der Ölpreis gestiegen. Viele See- und Luftwege in der Region, die für den Transport von Waren wichtig sind, müssen aktuell umfahren werden, was natürlich mehr Kosten verursacht. Die G7-Gruppe möchte am Ende dieses Gipfels deshalb auch eine Erklärung zur Eskalation zwischen Israel und Iran abgeben. Und dabei ist klar, ohne Donald Trump geht da wenig. Er ist der Einzige in der Runde, der genügend politischen Druck auf Israel und Iran aufbauen kann und der im Notfall auch die militärischen Mittel hätte, um einzugreifen.
Einzugreifen in Kämpfe, in denen zahlreiche Menschen sterben. So sind bei israelischen Angriffen im Iran ranghohe Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet worden. Unter anderem der Geheimdienstchef und dessen Stellvertreter. Benjamin Weber berichtet.
In der 4. Nacht in Folge mit Angriffen auf iranische Militär- und Atomanlagen hat Israel außerdem den Flughafen der Stadt Mashhad ins Visier genommen und damit zum ersten Mal weit im Osten des Landes angegriffen. Iranischen Angaben zufolge sind seit Beginn der Angriffe über 220 Menschen getötet worden und über 1200 verletzt. 90% davon seien Zivilisten, heißt es. Als Reaktion auf die Angriffe beschießt der Iran seit Freitag Israel seinerseits mit Drohnen und Raketen. Iranische Raketenangriffe wurden auch aus dieser Nacht gemeldet. Israelische Medien berichten von Toten und Verletzten. Noch unbestätigten Meldungen zufolge ist der Iran offenbar nicht bereit, sich auf Verhandlungen über sein Atomprogramm einzulassen, während das Land gleichzeitig noch angegriffen wird.
Nach einem Attentat auf demokratische Politiker im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den flüchtigen Verdächtigen gestellt. Das hat Gouverneur Walz bestätigt. Der 52-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Er soll die Demokratin Hortman und ihren Mann erschossen und einen erfolglosen Mordanschlag auf ein weiteres Politikerpaar verübt haben. Bei so viel krimineller Energie ist es wichtig, ab und an innezuhalten, an Opfer zu erinnern aus vergangenen Verbrechen. Ein weiterer Ort dafür wurde jetzt in Berlin geschaffen. Hier ist heute ein Gedenkort für die Opfer der Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Mit einem Gedenkstein in der Nähe des Kanzleramts soll an das Leid der Opfer erinnert werden. Auf dem Gelände stand früher die Krolloper, in der Adolf Hitler in einer Rede den Überfall auf Polen verkündete. Der Stein ist nur eine Übergangslösung. An der Stelle soll ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus entstehen. Die Temperaturen am Wochenende haben zahlreiche Menschen im Südwesten in die Schwimmbäder gelockt. Rein ins kühle Nass und nicht vergessen, ausreichend trinken. Wasser ist überlebenswichtig, nicht nur bei Hitze. Doch in immer mehr Regionen Deutschlands wird das Grundwasser knapp. Nach einer Studie des BUND wird in jedem zweiten Landkreis mehr Grundwasser entnommen, als sich durch Niederschläge neu bilden kann. Besonders betroffen sind unter anderem Ballungszentren entlang des Rheins, wie beispielsweise rund um Ludwigshafen. Doch um Wasser einzusparen, sind wir alle gefragt, sagt Verena Greichen vom BUND im Gespräch mit SWR aktuell.
Also beim Trinkwasser muss man sagen, jeder Einzelne von uns ist auch aufgefordert, was zu tun. Dazu gehört zum Beispiel wassersparende Armaturen, das heißt Duschköpfe, die weniger Wasser durchlassen und das mischen mit Luftblasen und dadurch braucht man weniger. Aber auch in der Industrie muss man sagen, dass Länder mit Wasserknappheit sehr viel sorgsamer mit dieser Ressource umgehen, als wir das in Deutschland bislang gewohnt sind. Man kann Wasser besser im Kreis führen und dadurch weniger verbrauchen, wenn es nötig ist. Und ich glaube, genau an dem Punkt sind wir jetzt. Wir müssen gucken, wo können wir die Entnahme reduzieren. Und man muss sagen, dass gerade bei den großen Tagebauen zum Glück ja jetzt alle Signale in Richtung Kohleausstieg stehen. Aber das ist natürlich ein enormer Verbrauch, wenn kontinuierlich die Grundwasserstände gesenkt werden, damit es überhaupt möglich ist, so tief zu baggern.
Die deutschen U21-Fußballer haben bei der EM in der Slowakei das Viertelfinale erreicht. Die DFB-Auswahl siegte gegen Tschechien mit 4:2. Zum Erfolg beigetragen hat der Stuttgarter Stürmer Nick Woltemade. Er hat 2 Tore vorbereitet und 1 selbst geschossen. Damit hat er inzwischen 4 Turniertore auf seinem Konto.
Fokus Südwest.
Endlich gibt's mal gute Neuigkeiten für Bahnfahrer. Zum ersten Mal seit der Flutkatastrophe in der Eifel 2021 fahren ab heute wieder Züge zwischen Gerolstein und Köln. Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Eder, Bundesverkehrsminister Schnieder und Deutsche Bahnchef Lutz haben die Teilstrecke heute feierlich in Gerolstein eröffnet. Solveig Naber berichtet.
Nach Angaben der Bahn wurden auf der Strecke rund 20 Brücken, mehrere Stationen und 10 Kilometer Bahndamm erneuert. Außerdem wurden 2 elektronische Stellwerke gebaut und die Leit- und Sicherungstechnik komplett modernisiert. Seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 war der Zugverkehr auf dem Abschnitt unterbrochen. Die Arbeiten zur Elektrifizierung der Strecke laufen weiter. Dafür sind ab Ende August erneut Sperrungen vorgesehen. Mit einem durchgehend elektrischen Zugverkehr rechnet die Bahn nach eigenen Angaben im Laufe des Jahres 2028.
3 Männer und eine Frau stehen ab heute in Mannheim vor Gericht, weil sie jahrelang Ausländer illegal eingeschleust und mit gefälschten Papieren ausgestattet haben sollen. Außerdem sollen sie laut Anklage Leute beschäftigt haben, ohne Sozialabgaben zu bezahlen. Christian Schaff mit den Einzelheiten.
Der 39 Jahre alte Hauptangeklagte war Geschäftsführer einer Zeitarbeits- und einer Baufirma. Zusammen mit den mitangeklagten Männern und weiteren Komplizen solle er 67 Arbeitskräfte aus Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan angeworben und beschäftigt haben. Die gefälschten Pässe, die sie bekamen, gaben laut Anklage die beiden Mitangeklagten bei professionellen Fälschern in Auftrag. Die 53-jährige Frau soll das betrügerische Geschäftsmodell als Buchhalterin gemanagt haben. Sie ist wegen Beihilfe angeklagt. Durch die illegale Beschäftigung hätten die Firmen 2,5 Millionen Euro Gewinn gemacht. Die Sozialversicherungen seien um eine knappe 500.000 geprellt worden.
Nicht um Betrug, sondern um Mord geht es in der Gemeinde Sontheim im Kreis Heidenheim. Denn Medienberichten zufolge ist das letzte Rätsel einer Mordserie aus den Jahren 2008 bis 2019 gelöst. Bis zuletzt fehlte der Leichnam von einem der 3 Opfer, Volker Wüst.
Der Haupttäter, ein damals 55-jähriger Mann, war schon vor 6 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte einen Lebensgefährten seiner Tochter und einen Geschäftspartner umgebracht und Teile der Leichen im Garten vergraben. Den Leichnam seines Schwiegersohns dagegen konnten die Ermittler nicht finden, bis sie jetzt den Fall mit einem grausamen Fund aus dem Jahr 2008 in Verbindung bringen konnten. Damals entdeckten Arbeiter an der Brenner-Autobahn eine Leiche ohne Kopf in einem Karton. Der Verurteilte hatte mit einer Aussage die Ermittlungen wieder ins Rollen gebracht. Der Leichnam des Schwiegersohns konnte so nach 17 Jahren identifiziert werden.
Rätsel gelöst, wenn auch mit ziemlich grausamen Details. Ein viel fröhlicheres Geheimnis ist in Mainz gelüftet worden. Und zwar das Motto der nächsten Karnevalssaison. Und das lautet: Die Hofsänger im goldenen Mainz, seit 100 Jahren die Nummer 1. Das Motto wurde vom Mainzer Karnevalverein bekannt gegeben und nimmt Bezug auf das 100-jährige Jubiläum der Mainzer Hofsänger im kommenden Jahr.
Und dann war da noch
ein totes Murmeltier und ein untröstlicher Lewis Hamilton. Und schon jetzt ist eigentlich klar, was da gestern beim Formel-1-Rennen in Montreal passiert ist. Ja, für den Briten lief es gestern alles andere als rund. Wobei, die ersten paar Runden waren eigentlich ganz gut. Doch dann verlor Hamiltons Ferrari plötzlich an Leistung. Ein Schaden am Fahrzeug hieß es aus der Box und für Lewis Hamilton bedeutete das am Ende des Rennens Platz 6. Unzufrieden und traurig zeigte er sich im Anschluss in Interviews. Denn der Grund für den Schaden an seinem Fahrzeug war die Tatsache, dass er ein Murmeltier überfahren hatte. Dieses hatte es sich zuvor auf der Rennstrecke gemütlich gemacht, bis die Gemütlichkeit rasend schnell endete. Das sei ihm hier noch nie passiert, sagte der Ferrari-Pilot, der sich übrigens vegan ernährt. Er liebe Tiere und sei erschüttert. Zu Recht. Freude gab es hingegen für seinen Landsmann George Russell, der im Mercedes das Rennen als Sieger beendete.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.